Heute habe ich ein Thema dabei, da geht's um Hoffnung. Starke Hoffnung habe ich es mal überschrieben. Eine starke Hoffnung. Es ist ein Adventsthema. Wir sind in der Adventszeit. Es gehört zum zweiten Adventssonntag in der Kirchengeschichte. Ich habe mir überlegt, worauf kann man denn hoffen in dieser Zeit? Die Kinder hoffen heute auf Nikolaus. In vielen Fällen ist es gewesen. Wir hatten das gleiche Gespräch zu Hause. Mama, Papa, seid ihr der Nikolaus? Wir haben auch geantwortet. Eltern hoffen auf besinnliche, ruhige Stunden. Erfahrungsgemäß ist es eine hektische Zeit, wo viel drinnen steckt, wo man viel beruflich fertig machen muss, wo man auf die Weihnachtszeit zuarbeitet und möchte, dass dafür manches auch erledigt wird. Alleinwohnende, die hoffen auf Besuch. Andere haben wieder ganz andere Hoffnungen. Welche Hoffnungen hast du in dieser Adventszeit? Vielleicht machen wir ein kurzes Gespräch mit dem Nachbarn. Welche Hoffnung hast du? Jetzt ist meine Hoffnung, dass ihr wieder nach vorne schaut und mir zuhört. Ich habe schon gemerkt, viele Hoffnungen sind im Raum, war sehr lebendig und wahrscheinlich könntet ihr weiterreden. Aber es gibt ja verschiedene Hoffnungen. Manche Hoffnungen, die werden sich höchstwahrscheinlich erfüllen. Da leben wir froher Erwartung drauf zu. Andere Hoffnungen, da sind wir vielleicht sehr skeptisch und wissen schon, das wird ganz schön schwierig. Jetzt mache ich noch eine Umfrage bei euch. Hebt mal die Hand. Wer hat jetzt eben gerade mehr von Hoffnungen gesprochen, wo er glaubt, sie erfüllen sich? Wer hat davon gesprochen? Sind einige. Und jetzt die anderen. Wer glaubt, diese Hoffnung, das geht gar nicht, dass die sich erfüllen? Ich habe zwar die Hoffnung, jedes Jahr neu, aber auch sind nicht ganz so viel. Die meisten hoffen, dass sie es erfüllt. Klasse, das ist toll. Trotzdem wird es heute in der Predigt um beides gehen. Um begründete Hoffnung, denn davon spricht die Bibel, von begründeter Hoffnung, die wir haben dürfen. Aber wir reden auch von solchen Situationen, wenn die Hoffnung dann doch gestorben ist und nicht mehr da ist. Die stirbt ja bekanntlich zuletzt. Was ist in dieser Situation? Wie gehen wir dann damit um? Eine Geschichte, wenn Hoffnung nicht mehr da ist. Da kommt ein Mann in der Vorweihnachtszeit nach Hause, und er bringt schlechte Nachrichten mit. Schatz, entschuldige bitte, aber ich konnte heute nicht anders. Ich musste einfach den Chef einladen. Die ganze Abteilung wird auch dazukommen, heute Abend zum Essen. Die Frau, ja, wie stellst du dir das denn jetzt vor? Ich bin gar nicht vorbereitet. Wir haben nichts zu Hause. Gar nichts, außer ein paar Würstchen im Glas. Der Mann sagt, wir können noch dem Chef keine Würstchen vorsetzen. Wir machen das so. Du gehst in die Küche und du kochst einen super leckeren Braten. Und dann lässt du unseren alten Teller fallen und es scheppert ganz dolle und du kommst völlig aufgelöst ins Esszimmer, wo wir warten und ich will dich trösten und frage, was ist denn passiert? Der Braten ist runtergefallen und ich frage, hast du nicht noch was anderes? Und du sagst, doch, wir haben nur noch Würstchen. Und dann gibt es eben Würstchen. Der Plan ist gefasst, die Strategie ist genial, der Chef kommt, alle legen ab, man trifft sich im Wohnzimmer, es ist ein gepflegtes Gespräch und plötzlich kommt die Frau rein, kurz vorher hat's total gescheppert in der Küche, sie ist aufgelöst, kommt in den Raum, sie heult ohne Ende und du versuchst sie zu beruhigen und sagst, Schatz, was ist denn passiert? Ist hier unser Braten runtergefallen? Und sie sagt, nein, die Würstchen! Manche Hoffnung, mancher Plan ist so schnell kaputt, so genial ausgedacht. Vielleicht hast du solche Pläne für die Adventszeit, für die Vorweihnachtszeit. Da plant man gemütliche Familienabende und merkt, wir kriegen es einfach nicht hin im Stress dieser Tage. Es ist zu viel los. Oder du planst, ich möchte einem anderen bewusst in dieser Zeit Liebe schenken. Und schaffst es einfach nicht. Oder es kommt nicht an. Man möchte alles gut machen, was jetzt so geschieht. Und immer wieder kommt etwas dazwischen und geht anders. Lauter enttäuschte Pläne und manchmal auch enttäuschte Hoffnungen. Ich hatte vor einiger Zeit jemanden in der Seelsorge und der hat zu mir gesagt, ich hoffe nicht mehr. Ich hoffe nicht mehr, weil ich bin zu oft enttäuscht worden. Ich versuche nur noch mein Ding zu machen. Ich versuche das Beste aus der Situation rauszuholen. Aber dass Gott eingreift, das glaube ich nicht mehr. Ich habe es nicht erlebt. Ich kann es nicht mehr glauben. Eigentlich war das ein gestandener Christ. Er war einmal Gemeindeleiter in einer Gemeinde, die ich begleite. Und jetzt Hoffnung ade. Ich erlebe auch einige andere momentan. Die sind so im Alter zwischen 40 und 60. Ihr merkt, Midlife Crisis ist da ein Thema. Und die machen sich Gedanken, was zählt wirklich im Leben. Sie haben früher mit ganzem Herzen für eine gute Sache, für die Sache Jesu gekämpft. Und sie können es aus verschiedenen Gründen nicht mehr oder wollen es nicht mehr. Sie wollen nicht mehr weiterleben wie bisher. Sie spüren, dass die Kraft weniger wird. Und sie merken auch, dass sie Hoffnung verloren haben. Hoffnung? Das würde Kraft geben zum Weiterleben. Aber Hoffnung, die so oft enttäuscht wurde, das kostet einfach Kraft. Wie geht ihr denn damit um, wenn eure Hoffnung enttäuscht wird? Du hast immer gehofft, dass Gott eingreift. Du hast lang gebetet für die gleiche Sache. Du hast vielleicht anderen von der Hoffnung erzählt, die dich trägt. Du hast gewartet. Warten ist auch ein Thema der Adventszeit. Aber nichts passiert. Und jetzt bist du enttäuscht. Aber Gott enttäuscht doch nicht. Dann entwickeln wir lieber Mechanismen, wie wir damit umgehen. Wir verdrängen das Ganze. Wir versuchen, Dinge zu erklären. Und aus dieser Enttäuschung wächst dann Misstrauen. Es kostet so viel Kraft. Folge, wir setzen nicht mehr unser ganzes Vertrauen auf Gott. Das Vertrauen in Gott wird immer kleiner. Und am Ende wird Gott klein und kleiner. Und dann sagst du, mein Gott hat es nicht geschafft. Und dann stehen wir da und können irgendwo doch nicht damit umgehen. Wie geht's dann weiter? Heute soll es eben gehen um Verheißung, die Hoffnung entstehen lässt, aber auch um Enttäuschung und wie ich damit umgehen kann. Ich möchte gern beten an dieser Stelle. Jesus, du kennst unser Leben und du weißt, wo die Enttäuschungen sich tief ins Herz gebohrt haben und wo wir spüren, dass wir an einer Grenze sind und nicht mehr weiter können. Ich möchte gern beten, dass du heute neue Hoffnung in unser Herz hineinlegst. Dass es Worte gibt, die uns rausholen aus der Enttäuschung, die auch Heilung schenken. Ich möchte gern beten, dass du jetzt etwas bewegst. Amen. Ich möchte euch einen Text vorlesen aus Hebräer 6, falls ihr die Bibel dabei habt, ab Vers 13. Hebräer 6, ab Vers 13. Da schreibt der Verfasser vom Hebräerbrief: Denkt an Gottes Zusage, die er Abraham gab. Weil Gott bei keinem Größeren schwören konnte, schwor er bei seinem eigenen Namen und sagte, ich werde dich reich segnen und deine Nachkommen sollen zahllos sein. Danach wartete Abraham geduldig und empfing schließlich, was Gott ihm versprochen hatte. Wer einen Eid leistet, schwört bei einem Größeren, dass er diesen Eid halten wird und ein solcher Eid ist ohne Zweifel gültig. Auch Gott verpflichtete sich mit einem Eid, damit die Empfänger dieser Zusage vollkommen sicher sein konnten, dass sie unabänderlich war. Gott gab uns also sowohl seine Zusage als auch seinen Eid, die beide unabänderlich sind, weil Gott nicht lügt. Das ist für uns, die wir bei ihm Zuflucht genommen haben, eine große Ermutigung. Denn wir wollen ja das vor uns liegende Ziel, die Erfüllung der Hoffnung, erreichen. Und jetzt kommt der Spitzensatz. Diese Zuversicht ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Sie reicht hinter den Vorhang des Himmels bis in das Innerste des Heiligtums Gottes. Dorthin ist Jesus uns ja bereits vorausgegangen. Er ist unser ewiger Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks geworden. Hebräerbrieftexte finde ich immer sehr, sehr spannend. Man blickt die nicht am Anfang gleich, aber ich finde, man kann sehr viel für seinen eigenen Glauben mitnehmen. Mir geht es so. Man muss sich im Hinterkopf festhalten, Jesus ist das Zentrale, das Zentrum des Briefes. Er ist die rote Linie, die sich da durchzieht. Und Jesus wird ganz oft verglichen im Hebräerbrief mit irgendetwas aus dem Alten Testament. Das liegt daran, weil der Verfasser an Judenchristen geschrieben hat. Jesus wird verglichen mit dem Hohepriester, mit den Engeln, mit Mose, mit dem neuen Bund oder mit dem Opfer. Auf jeden Fall, Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist die absolute Konstante unseres Glaubens. Auch wenn alles ins Wanken gerät, wie bei der enttäuschten Hoffnung, Jesus hält, Jesus bleibt stehen. Und davon haben die Lieder ja auch schon gesungen. Das war sehr gut ausgesucht, fand ich. Die haben uns gut hingeführt zu unserem Thema. Jesus soll im Hebräerbrief in unsere Herzen geschrieben werden. Es soll Vertrauen in Jesus entstehen oder ein Vertrauen in Jesus wachsen. Das war das Entscheidende. Warum? Die Empfänger des Hebräerbriefes, die hatten eine Situation, in der sie diese Hoffnung ein Stück weit verloren haben, in der sie geistlich wieder zurückgeschritten sind. Sie stellten sich die Frage, ist Jesus wirklich der, für den wir ihn halten, der uns verkündigt wurde? In ihnen soll wieder Vertrauen wachsen. Vertrauen darin, dass Jesus wirklich bärenstark ist. Und dazu habe ich drei Gedanken. Das erste ist die Tatsache, Gott gibt sichere Zusagen. Das finden wir in unserem Text, dargestellt am Beispiel von Abraham. Gott gibt starke und ganz sichere Zusagen. Er sagt zum Abraham, ich will dich segnen und ich will dir Nachkommen schenken. Gott schwört bei sich selbst, so sagt es dieser Text. Eine ganz sichere Zusage, und auch in der Geschichte von Abraham hat Gott das ja immer und immer wieder neu bestätigt. Das erste Mal in 1. Mose 12, als Abraham auszog aus seiner Heimatstadt, aus Ur, und in ein Land gegangen ist, das Gott ihm erst zeigen will. Die ganz sichere Zusage, Gott ist bei ihm, Gott will ihn segnen, Gott will ihm einen großen Namen machen, Gott will ihm Nachkommen schenken. Und dann gibt es verschiedene Geschichten, sehr spannend auch zu lesen, die das immer wieder hinterfragen, die die Frage zulassen, stimmt das denn, was Gott damals gesagt hat? Zum Beispiel bei der Trennung von Abraham und Lot, zum Beispiel als sie nach Ägypten müssen, zum Beispiel als Abraham vor dem Zelt steht und die Sterne zählt, als er keine Hoffnung mehr hat und Gott sagt, so viele Nachkommen, wie du Sterne siehst, sollst du haben. Zum Beispiel in 1. Mose 17, als Gott sagt neu, ich möchte einen Bund mit dir schließen. Immer wieder lesen wir in den Geschichten von den Zweifeln, die Abraham in seinem Herzen hat. Immer wieder lesen wir, wie er die Hoffnung verloren hat. Und immer wieder lesen wir, dass Gott das bekräftigt, dass Gott das bestärkt, dass er neu diese Zusage ausspricht und dass auch neu Hoffnung im Herzen von Abraham entsteht. Gott ist für ihn der Garant der Hoffnung. Die Frage ist für uns, gilt das auch bei uns in unserem Leben? Ist Gott auch für uns ein Garant der Hoffnung, wenn wir ihm begegnen, dass wieder Hoffnung entsteht? Oder erleben wir gerade diese Phase, die Abraham auch hatte, wo Zweifel wachsen, wo Enttäuschungen größer werden? Abraham erlebt, es lohnt sich, sich auf Gott zu verlassen. Und wir kennen die Geschichte von Abraham, all diese Vorhersagen, all diese Prophetie ist eingetroffen. In der Bibel gibt es ganz verschiedene andere Zusagen, die gewissermaßen als Basics unseres Glaubens gelten können, die ganz feststehen, für die Gott auch so einen Eid gegeben hat. Zum Beispiel, er möchte uns ewiges Leben schenken. Wer an Jesus glaubt, der wird gerettet werden. Viele Bibelstellen sprechen davon, auch wenn der Teufel manchmal Zweifel säen möchte darüber. Es gilt, ewiges Leben. Oder dass er uns liebt. Wir waren im Mutterleib schon ein Gedanke von ihm. Und Gott hat Sehnsucht nach unseren Herzen und lässt uns nicht allein. Diese Liebe darf uns begleiten. Mit der möchte er uns überschütten. Oder Vergebung. Das ist felsenfest, diese Zusage. 1. Johannesbrief, da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu, so ist Gott gerecht, dass er uns die Sünde vergibt, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Viele Stellen sprechen genau diese Wahrheit aus. Gott vergibt gerne. Oder die Verheißung zum Gebet, dass Jesus das hört, dass er uns gerne hört und das Gebet nicht ins Leere geht. Oder die Verheißung, dass Jesus wiederkommt, auch ein Adventsthema. Und wir dürfen uns darauf freuen, auf diese Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Es gibt noch viel mehr felsenfeste Zusagen in der Bibel, auf die wir bauen können. Und dann gibt es auch die ganz persönlichen Zusagen, die mancher von uns immer wieder vielleicht kriegt. So wie Abraham eine persönliche Zusage bekommen hat, die gilt nicht für alle Menschen, sondern für ihn, für sein Leben. Genauso kann es bei uns gehen, dass Gott hineinspricht und uns etwas zusagt und wir uns darauf verlassen können. Bei mir immer, wenn es um den hauptamtlichen Dienst ging, als ich berufen wurde zum Dienst, als ich gesandt wurde in die Ausbildung, als ich die ersten Stellen angetreten habe, das war wie abgesprochen, aber Gott hat die Fäden gezogen. Immer wieder kommt dieser Vers aus Josua 1, Vers 9. Sei mutig und stark, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Ein Vers, der mir für meine Aufgaben unheimlich viel Mut und Kraft gibt, wo ich weiß, es gibt sehr, sehr schwere Situationen. Auch momentan erlebe ich nicht nur Sonnenschein in diesem Dienst, aber ich weiß, Gott ist dabei. Er hat's mir versprochen und durch diesen Vers hat es immer wieder in mein Herz hineingesagt. Ich lebe davon, auch in den Zeiten, die schwer sind, dass Gott hier geredet hat. Welche Zusagen hast du? Vielleicht lohnt sich's mal, nachher bei der Tasse Kaffee darüber zu reden. Was hat Gott dir an Zusagen gegeben? Und wo will er dich vielleicht auch heute jetzt nochmal dran erinnern? Was will er dir unterstreichen? Wo will er dir neuen Mut machen? Diese starken Zusagen Gottes, von denen spricht der Text, das ist die Grundlage für die starke Hoffnung, die in unserem Leben drinnen sein darf und die uns helfen kann, auch in den schweren Zeiten. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, zu dem Problem. Wie ist das mit den unerfüllten Verheißungen? Wie ist das mit den Enttäuschungen, die es in unserem Herzen gibt, mit den Gebeten, die nicht erfüllt wurden? Wie ist es mit den Krankheiten, die bleiben, mit den Sorgen, die uns immer wieder einholen? Jesus sagt, bittet und euch wird gegeben. Und dann passiert's doch immer und immer wieder. Oder wer Glauben hat, so klein wie ein Senfkorn, der kann Berge versetzen. Mein Berg ist scheinbar größer. Wir haben so unsere Vorstellungen. Wir haben eine konkrete Zusage und dann sagen wir, genau so muss Gott das machen, wie ich mir das eben denke. Bei den Juden hier im Hebräerbrief war es, Jesus, sie haben die konkrete Vorstellung vom Messias und irgendwie erfüllt die sich nicht. Irgendwie ist das ein bisschen anders mit Jesus als unsere Vorstellung. Wir sind so schnell fertig mit unserem Bild, mit unseren Vorstellungen, die wir Gott dann vorschreiben möchten. Ich möchte ein paar Tipps geben, wie wir mit diesen unerfüllten Verheißungen umgehen können, die es im Leben von jedem von uns gibt. Das Erste, ich glaube, wir müssen uns den Enttäuschungen stellen. Es ist wichtig, da nicht wegzuschauen, sie nicht wegzuschieben, sondern sie konkret anzugucken, auf den Tisch zu legen, sie mit jemandem zu teilen, vielleicht auch mit jemandem, der mal nachfragen darf, sie mit Gott zu besprechen. Nicht jede Verheißung gilt jederzeit für jeden. Vielleicht habe ich auch was falsch verstanden. Lass uns diese Enttäuschungen ganz offen anschauen und auch mit jemandem teilen. Das Zweite, was der Text auch sagt, wir sollen hören, wie Abraham gehört hat. Wir erleben, glaube ich, manchmal Enttäuschungen, weil wir nicht mehr nach dem Willen Gottes fragen. Wir haben mal was gehört von ihm und haben aufgehört, nach ihm zu fragen. Und wir sollten neu dazu kommen, wenn wir den Willen Gottes nicht kennen, sagt der Jakobusbrief, dann sollen wir Gott bitten, dann dürfen wir ihn darum bitten. In ganz konkreten Situationen, Gott, du weißt, dass ich hier mit Schwierigkeiten habe, sag mir deinen Willen dazu. Du weißt, dass ich hier ein Problem in der Familie habe, sag mir, wie ich mich verhalten soll. Ganz konkret, wir gehen häufig Schritte und vergessen, dass wir auf ihn hören könnten. Beten wir darum? Hörendes Gebet, ist das ein Thema, wo der Heilige Geist in unser Herz reinsprechen kann? Hören wir seine Stimme? Vielleicht in der Gemeinschaft mit anderen? Vielleicht ganz allein? Auf jeden Fall brauchen wir diese Zuwendung zu ihm. Hören, wie Abraham die Stimme Gottes gehört hat. Das Dritte, was wir tun können mit unerfüllten Verheißungen, ist Geduld haben und warten. Das schmeckt uns jetzt wahrscheinlich ganz wenig. Aber das steht, was Abraham hier gemacht hat. Wörtlich erwartete geduldig. Da war er manchmal verzweifelt. Das wissen wir aus den Geschichten aus 1. Mose. Und er fragt nach. Aber er lernte es, Gott zu vertrauen. Er lernt es, auf Gottes Handeln zu warten, wann seine Zeit dran ist. Er war sich sicher, zumindest immer wieder sicher, dass Gott auf jeden Fall handelt. Das hat er immer schon getan. Und das wird er auch in meiner Situation machen. Glaubst du es, dass Gott immer noch für dich ist? Ich glaub's ganz gewiss. Fang an, ihm dort wieder zu vertrauen. Und das Dritte, ich habe es vorhin genannt, das ist der stärkste Vers in diesem Text. Das ist dieses Versprechen, deine Hoffnung, die reicht bis an Gottes Herz ran. Die Grundlage für unsere Hoffnung ist also nicht, dass wir die selbst aufblasen müssten. Die Grundlage ist nicht, dass wir sie selbst schaffen müssten, sondern unsere Hoffnung reicht bis in die Gegenwart Gottes hinein. Ich lese nochmal den Vers 19. Diese Zuversicht ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Sie reicht hinter den Vorhang des Himmels bis in das Innerste des Heiligtums Gottes. Solche Kraft kann unsere Hoffnung als Christen haben. Dahinter steckt ein Bild aus dem Alten Testament. Das Allerheiligste im Tempel, das war vom normalen Betrieb des Tempels abgegrenzt. Da hing ein Vorhang und hinter diesem Vorhang durfte niemand dahinter. Nur einmal im Jahr ging ein besonderer Priester, auch nicht jeder Priester, ein besonderer Priester dorthin und sah nach dem Rechten und opferte Gott. Wir kennen das von der Geschichte von Zacharias. Es ist also ein absolut heiliger Ort. Und für die Vorstellung der Juden war das so, sie dürfen dort nicht hin, weil Gott so heilig ist. An ihn darf keiner ran. Und unser Vers spricht hier genau dagegen. Ich finde den Hammer gut einfach. Diese Zuversicht auf die Verheißungen Gottes, die verbindet uns mit dem Herzen Gottes. Es ist ein Anker, der bei Gott selber an seinem Herzen festgemacht ist. Das heißt, auch wenn die Wellen haushoch schlagen, auch wenn der Boden furchtbar schwankt, auch wenn die Verheißungen, die nicht erfüllt werden, wie ein Strudel sind, der uns runterziehen will, auch wenn die Angst riesige Wellen schlägt, auch wenn nicht alles gelöst wird, wir sind verankert. Wir sind in diesem Sturm verankert, wir entgleiten Gott nicht. Die Hoffnung ist wie eine Ankerkette. Und es ist wichtig, dass wir den Anker auswerfen und dann hält Gott ihn fest und dann lässt Gott uns nicht los. Im Text heißt es, er lügt nicht, er ist ein fester Halt. Wichtig ist, dass wir diese Ankerkette auswerfen und uns festmachen bei ihm, dann kann er uns festhalten. Und diese Zuversicht, diese Hoffnung, die reicht eben bis ins Allerheiligste, bis dahin, wo wir denken, wir dürften nicht hin, bis dahin, wo die Juden nur einen Priester reingeschickt haben. Da dürfen wir uns festmachen. Davon spricht dieser Text bei Gott selbst. Deswegen gib die Hoffnung bitte niemals auf. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung, so heißt es im Umfeld dieses Textes. Ich weiß nicht, ob ihr die tägliche Bibellese lest. In den letzten Tagen war da Jesaja dran und da war ein geniales Bild auch für diese Hoffnung, so fand ich es in Jesaja 42, Vers 2. Da ist die Rede von unserem Gott und dass er ein Gott ist, der das zerknickte Rohr nicht brechen wird oder der den glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Menschlich gesprochen, bei einem zerknickten Rohr ist nichts mehr zu holen. Bei einem Docht, der nur noch glimmt, kann ich keine Flamme mehr entfachen. Aber Gott hat hier noch Hoffnung und Gott kann hier Dinge verändern. Und es sind Situationen auch in unserem Leben, wo wir menschlich sagen, rien ne va plus. Da kann Gott immer noch. Da ist Gott ein Gott der Hoffnung und kann uns was Neues schenken, auch wenn wir nicht mehr dran glauben. Deswegen macht diese Ankerkette bei ihm fest. Die Adventszeit ist eine Zeit, in der wir an diese Hoffnung erinnert werden. Ist eine Zeit, wo wir neue Hoffnung schöpfen dürfen. Vielleicht steckst du selber in so einer Midlife-Krise, von der ich vorhin gesprochen habe. Vielleicht bist du selber einer, der lange betet und nichts geschieht. Vielleicht bist du selbst einer, bei dem sich Enttäuschungen aufgehäuft haben. Ich bitte euch alle, euch jetzt bereit zu machen, dass ihr eure Hoffnung neu Jesus schenkt, dass ihr neu diese Ankerkette schwingt und bei Gott festmacht, er nimmt es in sein Allerheiligstes. Ich möchte gern, dass wir eine Zeit der Stille machen und ihr eure hoffnungslosen Situationen ihm sagt, in der Stille. Jeder hat die ganz persönliche Situation. und ihm sagt, Jesus, ich möchte dir neu vertrauen in dieser Sache. Ich möchte dir ganz neu mein Vertrauen schenken. Jesus, du hast diese Situation jetzt gehört, wo wir vielleicht fassungslos davorstehen, die Grenzsituationen sind oder die uns schon zu Boden gedrückt haben. Und wir haben gesagt, wir wollen dir da ganz vertrauen. Wir wollen dich bitten, dass du neu mit uns anfängst, dass du uns neu festhältst. Jesus, jetzt gib du in unsere Herzen deine starke Hoffnung rein, da wo wir kaum noch hoffen konnten. Jetzt mach du etwas und lass uns erleben, wie diese Hoffnung dazu führt, dass Dinge sich verändern und dass wir wieder glauben können und dass wir wieder leben und atmen können. Jesus, segne du uns, segne vor allem die, die jetzt einen echten Vertrauensschritt gewagt haben. Amen. Ich sage euch noch einen Satz von Karl Barth, einem der größten Theologen dieses Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts. Er hat nicht von der Weihnachtsbotschaft gesprochen, sondern er spricht von der Osterbotschaft. Wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr mit tragischem Gesicht herumlaufen und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat. Jesus ist vom Tod auferstanden. Das ist die Grundlage für jede Hoffnung. Amen.